Deutschlandfunk, Kultur heute.
Seit 10 Jahren steht Schloss Neuschwanstein in Bayern auf der Warteliste für das Welterbesiegel der UNESCO. Ab morgen tagt die Kommission wieder, aber braucht es diesen Status wirklich? Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem ein Bericht über eine neue Romeo und Julia-Inszenierung, über Kunst auf dem Südbalkan und über die Angst der deutschen Filmszene vor einer Pleitewelle. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Die Oper Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart gehört zu den meistgespielten überhaupt. Vielleicht ist es sowieso die beste, die Mozart komponiert hat. Sein Librettist da Ponte hat ihm eine ambivalente Don Juan-Figur dazugestellt. Einen lächerlich grotesken, aber auch charmanten Frauenhelden. Beim Festival d'Aix-en-Provence in Südfrankreich wird Mozarts Don Giovanni dieses Jahr schon zum 8. Mal neu inszeniert. Von Operndebütant Robert Icke, der britische Regisseur, ist bekannt dafür, dass er Stoffe ähnlich wie Simon Stone überschreibt, dem Stück also nicht nur mit der Regie eine sehr eigene Prägung gibt. Die musikalische Leitung bei der Premiere gestern in Aix hatte Simon Rattle und auch die Sängerinnen und Sänger sind toll besetzt. Unter anderem mit der Sopranistin Golda Schulz als Donna Anna und dem Bariton André Chouin als Don Giovanni. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat Icke's Don Giovanni gestern Abend gesehen. Florian, du hast gerade für uns aus München von einem Don Giovanni berichtet und das Stück unzählige Male gesehen. Was braucht es da eigentlich, um deine Begeisterung zu wecken?
Es braucht, finde ich, gar nicht unbedingt so einen ganz eigenen Regiezugang, sondern das Stück funktioniert ja als Stück wirklich sehr gut. Also man kann es, oder ich sag's gleich, wie es ist, man könnte es einfach nur erzählen, indem man es ernst nimmt und gar nicht irgendwie eigene Zutaten noch versucht mit hineinzubringen. Und es braucht natürlich ein sehr, sehr gutes, anspruchsvolles Sängerensemble, entsprechendes Orchester, auch da einen musikalischen Zugriff. Das ist erstaunlicherweise, wenn ich so auf die letzten Jahre zurückblicke, auch musikalisch nicht immer der Fall gewesen. Dazu kommen wir auch gleich noch. Eigenartig, dass manche wirklich sehr guten Dirigenten, Dirigentinnen irgendwie nicht so den richtigen Mozart und gerade den Don Giovanni Zugang haben. Aber wie gesagt, szenisch würde ich sagen, wie vielleicht auch im Fall von Richard Wagner, könnte man auch einfach mal sagen, ich möchte das Stück einfach handwerklich sehr gut erzählen und nicht immer versuchen, die Welt neu zu erfinden.
Na, da bin ich gespannt, was du uns jetzt zu Robert Icke erzählen wirst. Der wird in Großbritannien ja als die große Hoffnung des Theaters bezeichnet. Er hat viel Shakespeare inszeniert. Jetzt seine erste Oper. Was sagst du?
Ja, eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Es ist ein aufwendiges Bühnenbild, das sich ständig verändert. Es gibt große Videoprojektionen, alles so ein bisschen eher in Schwarz-Weiß gehalten, beziehungsweise dann sehr, sehr düster. Eine Grundidee ist dabei, dass nämlich Don Giovanni eigentlich fast schon tot ist und wir erleben gleichsam den Rückblick auf sein Leben in so einem Zwischenreich. Aber das sind die Episoden, die man jetzt vom Stück kennt, die sich da so abspulen. Aber das sind auch so merkwürdige Dinge, die da passieren, die nicht ganz zuzuordnen sind. Donna Anna kommt als kleines Mädchen etwa über die Szenerie gelaufen. Man weiß nicht so genau, was die zu tun hat mit ihm. Ist das vielleicht ein Missbrauch? Auf der anderen Seite gibt es auch eine Verbindung der kleinen Donna Anna zu Donna Elvira. Das bleibt aber alles ein bisschen unspezifisch. Und der Komtur, der Vater von Donna Anna, der ja am Anfang im Stück von Don Giovanni getötet wird, im Versehen getötet wird, diese beiden Figuren fallen irgendwie, zumindest ist das die Regiebehauptung, zusammen. Also zwei Seelen, sozusagen einer sterbenden Brust, die eine Art von einerseits klinischem Theater dort bieten, weil wir auch im Krankenhaus sind am Ende, aber andererseits so eine ganz merkwürdige, düstere Metaphysik hineinkommt. Das ging für mich letztlich tatsächlich wirklich einfach nicht auf. Vieles bleibt da unklar.
Simon Rattle hat sich zuletzt ja intensiv mit Mozarts Sinfonien beschäftigt, ist ohnehin bekannt für seine Mozart-Interpretationen. Vielleicht ging es ja musikalisch für dich auf. Es gab ja auch noch ein tolles Gesangsensemble. Kann eigentlich nicht so viel schiefgehen.
Also Rattle mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks dieses Mal, das leitet er ja und in München und das ist hier eingeflogen für diese Produktion, wählt manchmal etwas breite Tempi, reduziert dann auch komischerweise die Farbigkeit der Partitur immer wieder an der einen oder anderen Stelle, sodass der Abend dann musikalisch insgesamt doch ein bisschen lang wird und wirkt. Also da bin ich auch nicht so ganz happy. Er hat allerdings die großen Sternstunden, wenn man so will, Sternminuten oder Sternsekunden vielmehr, sollte man sagen, der Partitur gut rausgemeißelt, das schon. Wir hören, bevor ich zu den Sängerinnen und Sängern was sage, jetzt André Schuhen in der Titelpartie. André Schuhen hat das sehr, sehr gut verkörpert, auch wenn man ihm nicht so ganz die Partie abnimmt, weil er eben als dieser Hospitalbewohner in einem weißen Anzug und später voller Blut und dann am Tropf daherkommt, das auch unfreiwillig komisch wirkt. Aber ich finde, er hat das sehr, sehr, sehr lyrisch, aber dann auch kraftvoll düster an den geeigneten Stellen gemacht. Vor allen Dingen auch Golda Schulz ist zu nennen als Donna Anna, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Besetzung ist musikalisch überwiegend schon stark, aber es bleibt eben ein großes Fragezeichen, vor allen Dingen szenisch. Das Publikum hat es mit ziemlicher Ablehnung gutiert, diese Eröffnung in Aix.
Ja, und Florian Fuchs über Mozarts Don Giovanni beim Festival in Aix-en-Provence in Frankreich. Vom frauenverschlingenden Don Giovanni zu Romeo, der nur eine liebt, Julia. Nur sind die jeweiligen Familien von Romeo und Julia tödlich verfeindet und das Unglück nimmt seinen Lauf. Der Regisseur Christian Stückel, bekannt für seine Regie bei den Passionsspielen in Oberammergau, verlegt Shakespeares Drama über die unglücklich Liebenden nun genau auf diese Passionsspielbühne, damit das Theater im Sommer nicht leer steht. Das macht er nicht zum ersten Mal. Stückel, der ja gebürtiger Oberammergauer ist, sucht sich für die 40 Meter breite Bühne große Stoffe der Weltliteratur aus und gibt Laien und jungen Talenten eine Chance. Gestern war Premiere von Romeo und Julia und für uns war Christoph Leibold dort.
Romeo und Julia in Oberammergau klingt beinahe so, als sei Gottfried Kellers Novelle Romeo und Julia auf dem Dorfe Wirklichkeit geworden. Wobei die Anwesen der verfeindeten Clans der Capulets und Montagues, die Ausstatter Stefan Hageneyer entworfen hat, wie Stückel, Oberammergauer und Theaterprofi nichts von Bauernhöfen haben. Eher sehen sie aus wie Fertigbauhäuser in einem Neubaugebiet am Ortsrand vor dem Erstbezug. Cremegelb das eine, pastellig-türkis das andere, beide fast puppenhausartig. Es würde einen nicht wundern, träten in dieser kunterbunten Welt gleich Barbie und Ken aus der Tür. Und tatsächlich, viele der Frauen tragen hier modepüppchenhafte Kleider im 1950er-Jahres-Stil, die meisten Männer poppig bunte Anzüge zwischen Slimfit und Yuppie-Look. Nur die Montague-Jugendgang trägt Biker-Klamotten, gern mit Fransen oder Fuchsschwänzen an den Lederjacken. Romeos Freund Mercutio knattert denn auch mit dem Motorrad herein.
Wo zum Teufel steckt Romeo?
Wenn Christian Stückel die Passion inszeniert, ist das immer auch ein Laienspektakel von hohem Schauwert, allein wegen der riesigen Volksaufläufe auf der Bühne. Vor allem aber treibt ihn die inhaltliche Auseinandersetzung an. Alle 10 Jahre aufs Neue will er herausfinden, was uns die Figur Jesus heute zu sagen hat. Stückels Romeo und Julia-Inszenierung dagegen ist mehr Sommer als Regietheater. Um eine originelle Deutung dieses vielgespielten Theaterklassikers scheint es jedenfalls kaum zu gehen. Eher darum, die Geschichte der Liebenden aus zwei verfeindeten Familien, deren Romanze tödlich endet, möglichst kurzweilig und abwechslungsreich in Szene zu setzen. Wirkung geht dabei eindeutig vor Deutung. Es gibt Schlägereien und Messerstechereien, Kunstnebel und Knarren. Dazu Live-Musik von Chor und Orchester unter der Leitung von Markus Zwink, die mal nach Filmmelodram klingt, dann aber auch nach Barockoper. Julias Mutter Lady Capulet darf sogar eine Arie singen. Da ist vieles, für sich genommen, durchaus ansprechend. Im Ganzen aber wirkt Stückels Inszenierung diesmal, etwas zusammengestückelt, aus disparaten Einfällen und Effekten. Man vermisst die klare Linie. Erfreulich indes Jannik Schaab und Eva Nortz als Titelpaar.
Julia, ich schwöre beim heiligen Mond.
Du sollst nicht schwören! Oh, schwör nicht beim Mond, dem Wandelbahn, der ständig sich verändert. Nicht, dass sich deine Liebe auch so wandelt.
Wobei soll ich schwören?
Lass es ganz. Doch muss es sein, schwör nur bei dir. So will ich glauben.
Nortz ist eine robust, resolute Julia, Selbstironie begabt, kein lieblich fader Love Interest. Und Schaab als schwärmerischer Romeo sieht mit Schnauzbart und halblangem Haar aus wie ein Musketier in Motorradkluft. Ein D'Artagnan, den, wenn er die Lederjacke ablegt und nur noch weißes Unterhemd trägt, ein Hauch von James Dean umweht.
Julia, ich bleibe bei dir. Zum Gehen fehlt mir die Kraft.
Regie, Ausstattung, überhaupt der ganze Rahmen ist professionell in Oberammergau. Das Ensemble aber besteht aus Laien. Bei manchen der erfahrenen Passionsspieler vergisst man das schon mal. Diesmal allerdings hat Stückel sehr viele Newcomer besetzt. Denn die Sommerproduktionen sind auch eine Möglichkeit, neue Talente zu testen und sie Bühnenluft schnuppern zu lassen. Bei Eva Nortz und Jannik Schaab ging dieser Plan voll auf. Beide könnte man sich gut in tragenden Rollen bei der nächsten Passion 2030 vorstellen.
Christoph Leibold hat Romeo und Julia auf der Bühne der Passionsspiele in Oberammergau gesehen, inszeniert von Christian Stückel. Die Passionsspiele in Oberammergau, die nächsten finden 2030 statt, ziehen hunderttausende Besucher an, so viele wie Schloss Neuschwanstein, dann aber doch nicht. 1,4 Millionen Menschen besuchen Neuschwanstein jährlich. Der Bau des sogenannten Märchenkönigs Ludwigs II. Ist wahrscheinlich der Inbegriff des romantischen Schlosses. Walt Disney hat die Silhouette, die steil aufragt, so beeindruckt, dass er sie als Märchenschloss in seinen Zeichentrickfilmen verewigte. Ludwig hätte das vermutlich nicht gefallen. Nun soll das Schloss zusammen mit drei weiteren Bauten Ludwigs II. Zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt werden. Unter anderem gehört dazu auch noch Herrenchiemsee, das wie Neuschwanstein nicht fertig gebaut wurde. Ab morgen berät die Kommission darüber in Paris. Ich habe den Kunsthistoriker Markus Spangenberg, der zahlreiche Bücher über die Schlösser und den bayerischen König geschrieben hat, gefragt, bei dem ganzen Rummel, wozu braucht Neuschwanstein den Welterbestatus überhaupt?
Schloss Neuschwanstein braucht den Welterbestatus per se erstmal nicht. Zusammen aber mit den anderen Bauten, die ja auch auf dieser Antragsliste, in diesem Nominierungsdossier drin sind, also das Schloss Linderhof, Schloss Herrenchiemsee und dem Königshaus am Schachen, bietet sie jetzt die Möglichkeit, tatsächlich das eigentlich Besondere dieser Bauwerke auch der Öffentlichkeit gegenüber zu vermitteln. Ludwig II. Ging es vor allem gar nicht darum, fertige Bauwerke zu erstellen, sondern immer eine bestimmte Anzahl oder ganz bestimmte Räume zu bekommen, zu haben. Und das, was wir in Neuschwanstein und das, was wir in Herrenchiemsee sehen, das sind tatsächlich schon mal die Räume, die ihm am wichtigsten waren. Also der Nukleus all dieser Architektur, des Gesamtkörpers Architektur, den können wir wahrnehmen. Und für Ludwig II. Sind seine Bauten Räume, in denen er sich vergewissert hat, ob seiner Stellung als König von Bayern. Man muss eben wissen, dass Ludwig II., im Gegensatz zu manchem Bild, das man von ihm hat, ein sehr unsicherer Mensch war. Er kam ja mit nicht einmal 19 Jahren auf den Thron, noch gar nicht gut ausgebildet dafür. Und die Architektur letztlich hat für ihn das bedeutet, dass er sich in diesen Räumen durch das Begehen, durch das Erleben, durch das Betrachten von Bildern, die auch diesen Räumen sind, immer wieder vergewissern konnte, ja, ich bin König von Gottes Gnaden. Also diese Tatsache, dass nicht irgendjemand, sondern Gott ihn zum König gemacht hat, das war für Ludwig II. Ganz eklatant wichtig. Und das sieht man in jedem Bauwerk, das er errichtet hat.
Jetzt ist ja durchaus auch der Vorwurf, dass die Bauwerke kitschig sind, sie werden romantisiert. Überhaupt wird ja diese ganze Figur Ludwig II., das hört man ja schon in dem Begriff Märchenkönig, romantisiert. Also das finden Sie aus Ihrer Perspektive jetzt auch nicht problematisch?
Es ist die Chance schlechthin, wenn die Schlösser Ludwigs II. Bzw. die Bauten mit dem Königshaus am Schachen Welterbe werden sollten, dass man endlich mal mehr erkennt als nur diesen Märchenkönig, zu dem er hinterher nach seinem Tod gemacht wurde. Das ist er nämlich eben nicht. Ein Mann mit Unsicherheiten, ein Mann, der Stärke benötigte, der Architektur als Elixier benötigt, um überhaupt leben zu können. Das begreifen die wenigsten, das sehen auch die wenigsten, weil es überlagert wird durch verschiedene Bilder, oder auch letztlich Medien, vor allem Kinofilme, die immer wieder dasselbe tradieren und wiederholen und es aber dann nicht richtiger machen.
Man könnte ja vielleicht auch mal umgekehrt fragen, ob mit dem Welterbestatus, der ja eben auch einen gewissen Schutzstatus letztlich ausruft, nicht auch die Disneyisierung eingehegt werden kann. Denn Neuschwanstein wird ja doch von 1,4 Millionen Menschen pro Jahr besucht. Also da schieben sich die Leute im Prinzip durch dieses Schloss. Und wenn man hochläuft, dann hat das ein bisschen den Kirmescharakter im Prinzip. Glauben Sie, dass es da auch eine Möglichkeit der Ent-Disneyisierung gibt?
Ich hoffe, dass der Welterbestatus für diese Bauwerke dafür sorgt, dass sie fürsorglicher behandelt werden, auch das Drumherum. Dieser Zirkus, der drumherum veranstaltet wird, ich habe ihn erst letztes Wochenende wieder mal genießen dürfen vor Ort, der ist schon unerträglich in Teilen. Und wenn ein Welterbeobjekt aber da ist, dann verzichtet man vielleicht auf blinkende Leuchtreklame à la American Diner, verzichtet auf irgendwelche Großwerbung und sonstigen in diesem Dorf, das unterhalb des Schlosses liegt, Ort Hohenschwangau. Das mag hoffentlich dazu führen, dass die Menschen sich der Kostbarkeit bewusster werden und entsprechender darauf reagieren oder dass andere auch sagen, bitte lasst das mal sein. Und der Schutzstatus per se ist ja bei allen Bauwerken schon mal durch eine gewisse Landschaftslage auch gegeben. Das heißt, wenn Sie nach Neuschwanstein blicken oder Linderhof vor allem, Sie befinden sich in Landschaftsschutzgebieten. Und da gibt es bereits ja schon seit Jahren, Jahrzehnten bestimmte Stati, die auch weiterhin gelten. Und da wird ja nichts weiter verändert, darf nicht so schnell was verändert werden. Und der Welterbestatus, der verhindert ja jetzt kein Wachstum oder zukünftiges, aber es wird nochmal damit mit diesem Qualitätsmerkmal deutlich schwerer, bestimmte Dinge zu tun, die einfach nicht dahin gehören.
Sagt der Kunsthistoriker und Buchautor Markus Spangenberg, der mehrere Bücher über Ludwig II. Und seine Bauten veröffentlicht hat. Das Label Weltkulturerbe ist ja oft auch dazu da, historische Baudenkmäler unter internationalen Schutz zu stellen. Gerade in Krisengebieten in der Balkanregion finden sich viele bedeutende Kulturstätten, die durch die Jugoslawienkriege und auch danach Plünderungen und Zerstörungen ausgesetzt waren und die heute vor zu viel Tourismus geschützt werden müssen. Einige dieser Baudenkmäler verbinden die Macher der Autostrada Kunstbiennale im Kosovo mit zeitgenössischen Projekten, um Altes und Neues zusammenzubringen. Mittlerweile ist diese Biennale die wichtigste Ausstellung mit Gegenwartskunst im Kosovo, gegründet von Künstlern und Kuratoren, die sich für die Bewältigung der Kriegserlebnisse und für eine europäische Perspektive des Landes engagieren. Heute eröffnet die 5. Autostrada Biennale. Carsten Probst hat bereits einige Eindrücke in Prizren sammeln können.
Ersin Škololi ist in Prizren aufgewachsen, als das Kosovo noch zu Jugoslawien gehörte. Er hat als Künstler die Zeit des Kosovo-Krieges erlebt. Heute gehört er zu den wichtigsten kosovarischen Kuratoren für Gegenwartskunst. Er kuratiert die 5. Ausgabe der Autostrada Biennale in Prizren. Einer Biennale, die völlig ohne Hilfe von staatlichen Institutionen entstanden ist, wie Škololi stolz erzählt. Die staatlichen Institutionen sind erst nach dem Krieg in den Kosovo zurückgekehrt. Über 15 Jahre gab es hier keine. Das heißt, das kulturelle Leben hat sich in dieser Zeit ohne Unterstützung von staatlichen Institutionen entwickelt. Die Orte für Ausstellungen waren nicht Galerien oder Museen, sondern Restaurants und Bars. Sie waren die Treffpunkte für die Szene, wo sich die Intellektuellen austauschten. Die Autostrada Biennale ist eine Art Graswurzelbewegung von Künstlerinnen und Künstlern, die sich in diesem Sinn immer selbst organisiert haben. 2014 startete man mit einem verschwindend geringen Budget von gerade einmal 2000 Euro. Der Name der Autostrada Biennale leitet sich ab von den kurzen Verbindungen zwischen den Städten des Kosovo, etwa zwischen Pristina, Prizren oder Mitrovica. Frühere Ausgaben der Autostrada Biennale waren auch auf mehrere Orte verteilt. Binnen 10 Jahren hat sie sich so zu einer festen Größe im Kunstgeschehen entwickelt. Die aktuelle Ausgabe konzentriert sich aber auf Prizren, die Altstadt und das ehemalige Kasernengelände der KFOR-Truppen, das etwas außerhalb liegt. Kurator Ersin Škololi hat die Orte mit Bedacht gewählt. Ich hatte die Idee, die Ausstellung an die emblematischen historischen Orte von Prizren zu bringen. Orte, die mitunter lange für die Öffentlichkeit geschlossen waren, wie etwa dieses Militärgelände. Es ist wichtig, dass die Leute durch die Kunst Zutritt zu diesen Orten bekommen. Und andererseits wollte ich Kunstwerke auswählen, die diese Orte und die Erinnerung an die Geschichte aktivieren. Und das gelingt mit teils sehr berührenden und poetischen Arbeiten. In einem der ehemaligen Hangars der deutschen KFOR-Truppen, in dem früher Militärfahrzeuge standen, hat die kroatische Künstlerin Tamara Gricic eine Bodenarbeit aus tausenden leeren dunkelgrünen Glasflaschen gelegt, die die große leere Halle in eine dunkle, abstrakte, geschwungene Landschaft verwandeln. Die Installation wirkt ein wenig unheimlich, so als handele es sich um leblose Körper, aber auch buchstäblich wie eine sehr zerbrechliche Konstruktion, die man schnell als Chiffre für den Status quo des noch jungen, unabhängigen Kosovo lesen kann. Unten in der Altstadt hat die Biennale erstmals überhaupt ein historisches Bürgerhaus aus osmanischer Zeit für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Hier hat der französische Künstler Laurent Maréchal einen Fußboden ausgelegt, der so aussieht, als bestünde er aus bunten, ornamentierten Fliesen. Doch das Ornament ist fein säuberlich aus verschiedenen Gewürzen gelegt, von Maréchal ursprünglich als Metapher auf die vielen gefährdeten Kulturen des Nahen Ostens gedacht. Aber hier in Prizren soll die Installation an die Blüte der Stadt im Osmanischen Reich des 19. Jahrhunderts erinnern, als der Gewürzhandel für Wohlstand sorgte. Weitere Stationen der Biennale sind ein eindrucksvoller Hammam aus dem 16. Jahrhundert, der seit langem restauriert wird, das Archäologische Museum und das Schari-Effendi-Haus, eine neoklassizistische Villa, die im Jugoslawien der 1970er Jahre ein politischer Versammlungsort war. Hier stößt man auf die außergewöhnlichen Skulpturen von Simon Sciroca. Der kosovarische Bildhauer lebte zwischen 1927 und 1994 in Pristina und hinterließ ein rätselhaftes Werk, das traditionelle Silberschmiedekunst mit lokalen Mythen und moderner Kunst verbindet. Die fragile Situation, in dem sich das ganze Land nach wie vor befindet, verleiht dieser kleinen Biennale einen eigentümlichen Zauber. In ihm mischt sich das Trauma des Krieges mit der Hoffnung auf eine neue Zeit, in der die Wunden heilen können.
Carsten Probst über die Autostrada Biennale in Prizren im Kosovo. Seit ein paar Jahren herrscht Krisenstimmung in der deutschen Filmwirtschaft. Fachkräfte und Filmproduktionen wandern ins Ausland und Filme in Deutschland zu finanzieren wird immer schwieriger. Der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat versprochen, das schnellstmöglich anzugehen, aber das hatte seine Vorgängerin auch schon und eine wirkliche Wende ist bislang nicht eingetreten. Die deutsche Filmwirtschaft befürchtet eine Pleitewelle noch dieses Jahr. Christian Berndt über eine Branche in besorgter Wartestellung.
Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, nicht nur den Wirtschaftsstandort als Ganzes voranzubringen, sondern insbesondere eben auch den Filmstandort.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat kürzlich zum Start des Münchner Filmfestes angekündigt, die schon von seiner Vorgängerin Claudia Roth geplanten Filmreformen zügig anzugehen.
Wir planen auch, so sieht es der Koalitionsvertrag vor, in den beiden Feldern Steueranreiz und Investitionsverpflichtung nun voranzugehen.
Eine Investitionsverpflichtung für Streamingdienste und Steueranreize für Filmproduktionen, beides Modelle, die es in vielen anderen europäischen Ländern bereits gibt, hatte schon Weimers Vorgängerin Claudia Roth geplant. Sie sollten eigentlich zusammen mit dem neuen Filmförderungsgesetz verwirklicht werden, das im Januar in Kraft getreten ist. Aber die Verhandlungen mit den Bundesländern und dem Finanzministerium über die Finanzierung des teuren Projekts kamen nicht voran. Weimers Auftritt in München hat in der Filmbranche für ein positives Echo gesorgt.
Er hat sich deutlich auch hinter diese Reformvorhaben gestellt. Und das ist erstmal wichtig. Und das unterstützen wir als Produktionsallianz, diese Reformvorhaben umzusetzen.
Seit 1. Juli ist Michelle Müntefering als Nachfolgerin von Björn Böning neue Geschäftsführerin der Deutschen Produktionsallianz. Als frühere Staatsministerin und unter anderem ehemaliges stellvertretendes Mitglied im Kulturausschuss des Bundestages für die SPD-Fraktion ist sie wie ihr Vorgänger Böning gut in der Politik vernetzt. Und diese Kontakte kann sie jetzt gebrauchen.
Die Zeit rennt uns schon davon. Also ich sehe bei der Produktionsallianz, wie viele Produktionsunternehmen auch tatsächlich unter großem Druck stehen.
Schon seit Jahren wandern Produktionen in europäische Nachbarländer ab, in denen es Steueranreizmodelle gibt. Nach Schätzungen aus der Branche entgehen der deutschen Filmwirtschaft nächstes Jahr durch den Produktionswegzug 750 Millionen Euro. Letztes Jahr gab es schon Warnungen, dass ohne Einführung eines Steueranreizmodells Anfang 2025 eine Pleitewelle kommen würde.
Wir hoffen sehr, dass der 1.1.26 der späteste Zeitpunkt ist.
Wolfram Weimer hat bereits Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium über das Reformvorhaben begonnen und das Gesetzesverfahren soll nach der Sommerpause beginnen. Aber von Januar 2026 ist bei ihm nicht die Rede.
Ich nehme mal an, im Laufe des nächsten Jahres könnte das dann Realität werden.
Was das für die deutsche Filmwirtschaft bedeutet, ist schwer abzusehen. Auch der Vorstandsvorsitzende des Verbandes Unabhängiger Filmverleiher Björn Hoffmann hatte letztes Jahr gewarnt, dass ohne die Einführung beider Modelle 2025 die Folgen desaströs wären für den deutschen Filmstandort.
Ich glaube, es ist gerade für unabhängige Produzenten, aber ich glaube auch für größere Unternehmen im Moment wahnsinnig schwierig, Kinofilme überhaupt zu finanzieren. Und das ist eine Situation, die natürlich direkt auch Verleiher betrifft. Und ich glaube, das war nicht zu schwarz gesehen von mir. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass die weiteren Säulen kommen. Wie man jetzt hört, soll die Investitionsverpflichtung eventuell auch nicht kommen, sondern das mit einer Selbstverpflichtung gelöst werden.
Tatsächlich hat Weimar Vertreter von Streamern nach Berlin eingeladen, um über die Möglichkeit einer freiwilligen Abgabe zu sprechen. Fällt das Ergebnis der Gespräche positiv aus, könnte das Einfluss auf das geplante Gesetz haben, sagt Weimar. Dass der Kulturstaatsminister mit den Streamern über die Investitionsverpflichtung verhandeln will, findet Müntefering vernünftig. Trotzdem möchte Müntefering auf jeden Fall eine gesetzliche Regelung für die Investitionsverpflichtung. Für Björn Hoffmann zählt vor allem, dass es überhaupt irgendwann eine Regelung gibt. Wenigstens, sagt er, gibt es seit 1. Januar das neue Filmförderungsgesetz.
Es ist erstmal eine riesengroße Erleichterung, dass das neue FFG überhaupt in Kraft getreten ist. Das war ja Ende letzten Jahres wirklich ein Krimi. Das war FFG auf die letzte Minute. Und ich glaube, es sind wirklich alle froh, dass es erstmal ein neues FFG gibt. Und jetzt geht es natürlich darum, die anderen Bausteine der Förderreform auch noch umzusetzen.
Aber ob dem neuen Kulturstaatsminister gelingt, die Länder und das Bundesfinanzministerium für die Pläne zu gewinnen, ist fraglich. Denn gespart werden muss trotz Lockerung der Schuldenbremse und viel Zeit bleibt, so fürchtet man in der Branche, nicht mehr.
Christian Berndt über die Angst vor Pleiten in der deutschen Filmindustrie. Aber es gibt auch Erfreuliches. Gestern Abend ist beim Filmfest München der Förderpreis Neues deutsches Kino vergeben worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Ja, die mit 70.000 Euro dotierte Auszeichnung, die wird in 4 Kategorien vergeben. Den Hauptpreis Regie und der Preis für das beste Drehbuch gingen an Carla, ein Film von Christina Turner-See. Und die hat die Auszeichnung so umgehauen, dass sie der Laudatio gar nicht mehr folgen konnte.
Ja, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wirklich nicht. Das letzte Mal, als ich mich so gefühlt, das war nur einmal in meinem Leben, das war bei der Geburt meines ersten Sohnes. Du hast Sachen gesagt, ich hab's nicht... Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Sorry. Ich kann nicht mehr.
Ebenfalls zweifach ausgezeichnet wurde der Film Sechs-Wochen-Amt. Jacqueline Jansen bekam den Preis Produzentische Leistung und Magdalena Laube stehen in der Kategorie Schauspiel. In Carla geht es um die wahre Geschichte eines 12-jährigen Mädchens, das ihren Vater wegen jahrelanger sexueller Übergriffe vor Gericht anklagt.
Es kamen wirklich zu Tränen gerührte Menschen zu mir und haben mir auch über sich teilweise erzählt, über ihre Geschichte und haben mir für diesen Film gedankt und haben gesagt, es ist so wichtig, darüber zu sprechen und es ist so toll, dass wir es schaffen, dieses Kind nicht als Opfer darzustellen, sondern als Kämpferin.
Christina Turner-See. Carla, ihr Film über Missbrauch, gewinnt den Förderpreis Neues deutsches Kino. Dass die MeToo-Bewegung in den USA tatsächlich Verbesserungen für die Opfer von Missbrauch gebracht hat, das bezweifelte heute Morgen im Deutschlandfunk die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und ehemalige Direktorin des Institute for Women's and Gender Studies an der Johns Hopkins Universität, Joyce Masheben.
Ich teile vielleicht nicht den Optimismus, also dass die MeToo-Bewegung so vieles bewirkt hat. Also für mich war das wirklich kein großes Erfolgserlebnis. 19 Bundesländer haben so im Laufe der Zeit ihre Gesetze ein bisschen verschärft. Aber wir sehen anhand unseren neuen Präsidenten, was das für eine Bedeutung hatte, nämlich gar keine. Ich meine, wir sind zum Teil paralysiert, wie ein Kaninchen vor der besagten Schlange. Gerichtlich gesehen haben wir nicht die Chancen, die wir vor 20 Jahren hatten.
Joyce Masheben im Deutschlandfunk zu den Folgen der Politik Donald Trumps für Missbrauchsopfer. Das Gerhard-Hauptmann-Museum in Brandenburg wird für mehr als 10 Millionen Euro zu einem Kultur- und Bildungsforum ausgebaut. Die Stadt Berlin, der Bund und das Land Brandenburg finanzieren den Umbau der Villa Lassen in Erkner bei Berlin gemeinsam. Der Literaturnobelpreisträger Hauptmann wohnte von 1885 bis 89 in der Villa. Dort schrieb er unter anderem die Studie Bahnwärter Thiel und das Sozialdrama Vor Sonnenaufgang. Die Sammlung dort bewahrt rund 30.000 Gegenstände aus dem Leben und über das Werk des Schriftstellers. Derzeit ist sie geschlossen.
Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen. Die Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie verfolgt den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.